Ein herzliches Willkommen an alle zu diesem Gottesdienst. Ich bin eigentlich ganz froh, wieder in der Wetterau zu sein. Ich war jetzt 8 Tage unterwegs, immer im tiefen Schnee. Erstmal zu Diensten auf dem Westerwald, gar nicht so weit weg von hier. Ich habe gestaunt, wie viel Schnee dort lag. Und dann in Österreich, im Stubai, wie man das nennt, in dem Skigebiet, auf einer Kurzbibelschule habe ich dort unterrichtet und es war so viel Schnee gefallen, dass erstmal alle Räumfahrzeuge in Betrieb gesetzt werden mussten, damit man überhaupt wieder sich ein bisschen mit dem Auto bewegen konnte. Aber alles ist dann schließlich auch gut ausgegangen. Ja, wir haben ein Thema heute von der Freiheit. Frei werden für Gott durch ein vom Heiligen Geist erfülltes Leben. Freiheit ist ja ein großes Wort in der ganzen Geschichte gewesen. Es gibt so viel Zwänge, denen wir Menschen ausgesetzt sind, denen wir uns nicht entziehen könnten. Und jeder ist sicher in der Lage, solche Zwänge aus seinem Erfahrungsbereich aufzuzählen. Es hat ganze Bewegungen gegeben, die sich um Freiheit gekümmert haben. Freiheit in der Gesellschaft, Freiheit im persönlichen Leben. Freiheit von Zwängen, denen man auch ganz persönlich manchmal schmerzhaft unterlegen ist. Es ist in unseren Tagen viel die Rede von Werten. Wir haben gerade im Blick auf die Krise, in der wir uns befinden, es immer mit Werten zu tun. Es begann ja mit der Immobilienkrise in den Vereinigten Staaten, weil man bestimmte Werte nicht berücksichtigt hat. Es setzte sich fort in der Bankenkrise und führte zur Wirtschaftskrise. Und wenn man sich in der Wirtschaft ein wenig umschaut im Internet und schaut sich einmal an die Darstellung von Firmen, dann findet man in den meisten Firmen auch Werte angegeben. Ich habe das kürzlich getan. Leitlinien. Und sehr interessant, was dort geschrieben wird, gerade im Blick auf unsere Zeit und wie die Mitarbeiter angeleitet werden, sich um Werte zu kümmern. Und ein entscheidender Wert ist Freiheit. Und der entscheidendste Wert aus der Sicht der Bibel für uns Menschen ist, dass wir frei werden für Gott. Im Sinne von verfügbar werden für ihn. Und wir sind es von Geburt an nicht. Von Geburt an sind wir Menschen Zwängen unterworfen, die uns nicht frei und verfügbar sein lassen für Gott. Wir brauchen zum Beispiel die Bewältigung unserer Schuld und das kann nur geschehen durch Vergebung, die uns in Jesus Christus angeboten wird, von dem, der seinen Sohn für uns geopfert hat, von dem lebendigen Gott. Und das ist der größte Wert im Leben eines Menschen, diese Freiheit zu erleben. Jesus setzt mich frei von der Bindung an meine Schuld. Und er setzt mich frei zu dem einen Ziel und Zweck, dass ich Gott diene und verfügbar werde für ihn. Frei werden für Gott. Und dann beschenkt uns Jesus Christus mit dem Heiligen Geist. Frei werden für Gott durch ein vom Heiligen Geist erfülltes Leben. Im Blick auf den Heiligen Geist gibt es manchmal Fragen. Das eine Lied hätte ja auch vielleicht manche zum Fragen bringen können, wenn dort vom Heiligen Geist die Rede ist und dann im Refrain vom Atem Gottes zum Beispiel. Wie passt das denn zusammen, vom Heiligen Geist zu reden und vom Atem Gottes zu sprechen? Das liegt ganz schlicht und einfach an der Übersetzung des hebräischen Begriffes Ruach. Dieser Begriff Ruach wird gebraucht für den Geist Gottes und er wird zugleich gebraucht für den Atem Gottes. Wie er den ersten Menschen auch das Leben eingehaucht hat. Da steht dieser Begriff auch, der für den Geist Gottes gebraucht wird. Und so wollen wir einfach uns mal fragen, wie sieht dieses für Gott befreite Leben aus, wenn der Heilige Geist uns erfüllt? Das Erste, wir müssen beschenkt werden mit dem Heiligen Geist bei der Bekehrung. Das ist ja die erste Grundfrage, die überhaupt viele Menschen sich stellen. Wie empfängt ein Mensch den Geist Gottes, den Heiligen Geist? Die Bibel ist in ihren Aussagen völlig klar und eindeutig. Zum Beispiel Diese hier angezeigte Stelle aus Johannes Kapitel 7, Vers 38 und 39. Da heißt es, Jesus spricht, wer an mich glaubt, aus dessen Innerstem werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie die Schrift es sagt. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Wer sollte den Geist Gottes empfangen? Alle, die an Jesus Christus glaubten. Und das geschah dann auch am ersten Pfingstfest, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde in die Herzen all derer, die an Christus zum Glauben kamen. Und sie wurden erfüllt mit diesem Geist Gottes. Und im Epheserbrief, wo wir ermahnt werden, wir werden das gleich noch sehen, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden sollen, da steht im ersten Kapitel, und das baut aufeinander auf, dass man den Heiligen Geist empfängt, wenn man sich Jesus zuwendet und zum Glauben kommt. Da heißt es in den Versen 13 und 14, auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, damit fängt es ja immer an, dass man das Wort der Wahrheit hört, das Wort der Heiligen Schrift von Jesus im Zentrum, der ja selbst in seiner Person die Wahrheit ist. Nämlich das Evangelium von eurer Rettung. Ihr seid in ihm mit dem Heiligen Geist versiegelt worden, wann? Als ihr zum Glauben kamt. Er ist das Unterpfand des Erbes, das wir erhalten sollen, der Erlösung, durch die wir sein Eigentum werden, zum Lob seiner Herrlichkeit. So gibt es viele Bibelstellen, auch in den anderen Briefen des Neuen Testaments, die davon sprechen, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, wird er beschenkt mit dem Heiligen Geist. Wunderbar, wie Gott uns dann noch versiegelt, wie es hier heißt, das heißt in der Gemeinschaft mit Jesus Christus festmacht durch das Geschenk des Heiligen Geistes. An anderer Stelle im Römer Kapitel 8 etwa steht geschrieben, dieser Geist gibt Zeugnis unserem Geist, das heißt, er gibt uns diese Gewissheit ins Herz, dass wir Gottes Kinder sind, wenn wir zum Glauben gekommen sind, Römer 8, 16. Und das Mittel, das der Heilige Geist benutzt, um uns diese Gewissheit zu schenken, ist immer das Wort der Wahrheit, das Wort Gottes. Er benutzt die Bibel, denn die Bibel ist von ihm gegeben worden, den Schreibern, die sie aufgeschrieben haben. Und nun benutzt er dieses Wort, um uns zu vergewissern, dass wir das neue Leben haben, wenn wir Jesus aufgenommen haben in unser Leben. Das ist das grundlegend Wichtige. Aber wenn es um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist geht, geht es um weitere Schritte. So heißt es ja im fünften Kapitel des Epheserbriefes in den Versen 18 bis 21 so. Es fängt eigentlich mit einem schrecklichen Satz an. Sauft euch nicht voll Wein. Denn das führt zur Zügellosigkeit. Sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Redet miteinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und sagt Gott dem Vater alle Zeit Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Beschenkt werden mit dem Heiligen Geist muss stattgefunden haben, bevor man erfüllt werden kann mit dem Heiligen Geist. Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist geschieht zunächst einmal durch Wachstum in der Veränderung des Lebens. Das, was Paulus in Epheser Kapitel 5 in der eben verlesenen Stelle auf den Punkt bringt, hat er vorbereitet durch ein Kapitel vorher. Und da wird von Menschen berichtet, die sich Jesus zugewandt und den Heiligen Geist empfangen haben, dass nun ein Veränderungsprozess eintritt. nämlich unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und es wird beschrieben in den Versen Kapitel 4, Vers 22 bis 32, kann ich nicht alles lesen, aus zeitlichen Gründen. Ich bitte es zu Hause mal nachzulesen. Da ist die Rede davon, dass wir unser bisheriges Leben, dass wir mit in die Christusnachfolge und mit in den Empfang des Heiligen Geistes eingebracht haben, verändern sollen. Und legt den alten Menschen ab, der sich durch trügerische Begierden selbst zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir gehen in die Christusnachfolge und werden freigesetzt von unseren Sünden, wenn wir zum Glauben kommen, empfangen den Heiligen Geist. Und dann führt uns der Heilige Geist in das Wort Gottes ein und zeigt uns, was gut ist und Gott gefällt, aber auch, was nicht gut ist in unserem Leben und was Gott missfällt. Wir schauen gleichsam unter der Leitung des Heiligen Geistes in die Bibel wie in einen Spiegel und sehen, wo wir sauber sind und sehen, wo es Dreck in unserem Leben gibt, um es in diesem Bild zu sagen. Und dann heißt es hier in einem anderen Bild, zieht aus den alten Menschen und zieht den neuen Menschen an. Das heißt, unter der Leitung des Heiligen Geistes erkenne ich, was ich in meinem Leben aufgrund der Aussagen der Bibel verändern muss, was ich aufgeben muss. Ich könnte es auch sehr in Freiheit schon formulieren, was ich in der Kraft des Heiligen Geistes aufgeben darf, weil es keinen Wert für mich mehr hat. Denn es kommt zu einer Umwertung der Werte im Leben eines Menschen, der den Heiligen Geist empfängt. Was mir vorher wichtig war und wo mein Herz dran hängt, kann unter Umständen vom Heiligen Geist in Frage gestellt werden und mir unwichtig gemacht werden. Das ist nicht generell so. Es gibt Dinge, die behalten wir nachher, wie wir sie vorher hatten, weil sie nicht gegen Gott gerichtet waren. Aber es gibt andere Dinge, die können vor Gott nicht bestehen und die bauen wir ab. Zieht aus, wie wir uns abends ausziehen, Stück um Stück, Kleidungsstück ablegen und am Morgen umgekehrt, Stück um Stück, Kleidungsstück anlegen. Die Bibel hat ein theologisches Fachwort, so könnte man sagen, für diesen Prozess, wenn man den Heiligen Geist empfangen hat, wenn dann die Veränderung eintritt, und nennt das Heiligung. Das heißt, ähnlich werden dem Heiligen Gott. Wachstümlich, Stück um Stück ähnlicher werden dem Heiligen Gott. Und das geht nur unter der Kraft des Heiligen Geistes. Erfüllt werden vom Heiligen Geist durch ein Wachstum der Veränderung des Lebens. Wenn ihr das lest in dem vierten Kapitel und auch in dem ersten Teil des fünften Kapitels im Epheserbrief, dann stellt ihr fest, dieses Ausziehen und Anziehen wird sehr konkret beschrieben. Legt die Lüge ab und nehmt die Wahrheit an, zum Beispiel. Wenn ihr immer zürnig seid, legt ab und nehmt ein neues Verhalten an. Und wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite mit den Händen und werde ehrlich, wird dort beschrieben. Und dann, wenn ein faul Geschwätz immer aus eurem Mund gekommen ist, so heißt es hier, dann legt ab und nehmt an, was Gott gefällt in eurer Rede. Und betrübt nicht den Geist Gottes, den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung und so weiter. Und dann wird gesagt, Bitterkeit, Zorn, Geschrei, Schmähung, das alles soll abgelegt werden. Und vergebt einer dem anderen, wenn jemand Klage gegen den anderen hat. Ein manchmal schmerzhafter Umgestaltungsprozess, aber im Prinzip ein heilsamer, in die Freiheit führender und in die Verfügbarkeit für Gott hineinleitender Umgestaltungsprozess. Und nun, wenn wir nochmal die Verse 18 bis 21 in Kapitel 5 uns anschauen, werden uns vier Punkte weiter genannt. Das zweite ist hier, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, nachdem ich ihn empfangen habe, geschieht durch Gott wohlgefällige Gespräche. Das wissen wir alle. Worte können unheimlich kraftvoll sein. Durch sein Wort hat Gott die Welt ins Dasein gerufen. Was für eine Kraft lag hinter den Worten des lebendigen Gottes? Er sprach und es geschah. Und so ist es, wenn Gott in unser Leben hineinspricht, durch seinen Geist, gibt's Kräfte, die freigesetzt werden zur Verwandlung, dass wir ihm gehören können. Worte haben eine große Macht, positiv und negativ. Beides können unsere Worte. Unsere Worte können verletzen und sie können aufrichten. Sie können trösten, aber sie können auch sehr den anderen in die Ecke stellen. Die Worte sind wichtig. Und der Geist Gottes ist interessiert daran, dass er Raum in unserem Leben gewinnt durch Gott wohlgefällige Gespräche. In vielen Bibelübersetzungen steht, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Wörtlich übersetzt heißt es, redet miteinander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Überprüfen wir doch mal, wie wir über andere denken und reden. Das kann sehr negativ sein und dann engen wir den Geist Gottes in uns ein, wenn er uns denn geschenkt ist in der Bekehrung, und das ist er, wenn Menschen zum Glauben gekommen sind. Oder aber wir füllen unser Denken und unser Reden aus mit Lobgesängen und geistlichen Liedern und Psalmen, heißt zu gut Deutsch, wir sprechen vornehmlich über das, was Gott in unserem Leben tut, wenn wir miteinander sprechen, und konzentrieren uns auf das Positive, das Gott in anderen und in mir tut. Und das erzählen wir untereinander weiter. Und was wird passieren? Die Öffnung für den Heiligen Geist in uns wird größer und stärker. Er gewinnt mehr Raum in uns. Es ist ein ganz wunderbarer Prozess. Gott wohlgefällige Gespräche schaffen dem Heiligen Geist Raum. Und wenn wir ganz alltägliche Dinge zu tun und zu regeln haben, auch im Geschäftsleben, denke ich, ist es ganz wichtig, dass unsere Gespräche, die vielleicht mal rein geschäftlicher oder sonstiger Natur sind und noch gar nichts mit dem Evangelium direkt zu tun haben, dass wir sie so in die Gegenwart Gottes rücken und sagen, Herr, lass die Art und Weise, wie ich spreche, doch eine sein, die vor dir bestehen kann, damit ich deinen Heiligen Geist nicht einenge, der doch mich ganz ausfüllen will. Und es ist wunderbar, wie Gott dann in uns wirkt durch diesen Geist und wie er Raum in uns gewinnt und die Art und Weise unserer Verhandlung, die manchmal im Geschäftsleben eine harte sein muss, aber doch im Stil und im Tonfall trotzdem noch eine gewinnende sein kann. Gott kann das wirken in uns. Das Dritte, was wir sehen, wie der Geist Gottes, der Kindern Gottes geschenkt ist, uns erfüllen kann und damit freisetzen kann für Gott, ist die Erfüllung durch fröhliche Loblieder. Wir haben ja vorhin eine Reihe solcher Loblieder gesungen. Und sie haben heute ganz gut geklappt, fand ich. Also sowohl von vorne als von hinten. Es kam so richtig so in der Mitte zusammen. So hatte ich jedenfalls hier vorne den Eindruck, so habe ich das gehört und wahrgenommen. Und es hat gut im Miteinander geklappt. Hier heißt es, sauft euch nicht voll Wein. Wir könnten auch sagen, im übertragenen Sinn, sauft euch nicht voll Geld. Es geht ja darum, dass wir nicht besetzt sind gegenüber dem Wirken des Heiligen Geistes. Und das kann nicht nur der Wein sein, der zur Zügellosigkeit führt. Auch Geld kann zur Zügellosigkeit führen. Und immer mehr Streben nach Geld, siehe die ganze Krise, die wir jetzt haben, und die Ursachen an. Da ist es die Sucht nach Geld. Und Sexualität kann zur Zügellosigkeit führen. Und damit kann man sich vollpumpen und mit allen möglichen anderen Dingen. Wein steht hier nur für vieles andere auch, was den Geist Gottes zurückdrängen und blockieren kann. Aber hier steht jetzt Erfüllung durch fröhliche Loblieder. Ja, das ist so eine Geschichte mit den Lobliedern. Es ist wichtig, dass wir singen können. Was glaubt ihr wohl, warum Gott uns die Fähigkeit zum Singen gegeben hat? Dass wir sie doch wohl nutzen. Und mehr nutzen vielleicht noch, als wir das bisher tun, auch im persönlichen Leben und auch zu Hause. Zum Beispiel, was ist es schön, ab und zu eine CD ablaufen zu lassen mit christlichen Liedern, die uns ansprechen und sie mitzusingen. Wir werden verwandelt werden. Wir werden mehr für den Heiligen Geist uns öffnen, dass er uns mehr und mehr ausfüllen kann. Aber das ist so eine Geschichte, dass vielleicht jemand jetzt sagt, das ist was für die, die gut singen können. Und das kann ich nun mal nicht. Ich bin nicht musikalisch. Es steht ja sofort ein Trost in diesem Text. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Vielleicht kriegst du es nicht so richtig sauber raus. Aber im Herzen versteht es Gott auch. Und wenn wir im Herzen bewegen, auch Lieder und Liedtexte, einfach das, was zum Lob Gottes dient, wird uns dieses Bewegen im Herzen immer weiter zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist verhelfen. Er rückt nach. Ja, und das durch alle Lebensgebiete hindurch. Durch die, die uns erfreuen und auch durch die notvollen Gebiete hindurch, Gott im Herzen zu singen und zu spielen. Kann man das eigentlich? Als ich dieses Wort neu bedachte, wurde ich erinnert an ein anderes Wort, das im 4. Kapitel des Philipperbriefes steht, in Vers 6. Da steht ja zunächst einmal der unerfüllbare Satz, sorgt euch um nichts. Wenn der isoliert da stünde, wäre das nicht lebbar. Wenn nicht die Quelle gezeigt würde, aus der wir schöpfen und leben können, um das auch tun zu können, sondern mit Danksagung heißt es dort, lasst eure Bitten mit Gebet und Flehen vor Gott kund werden. Und das Ergebnis steht dann auch da. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, da steht nicht, möge euch erfüllen, sondern wörtlich steht dort, wird euch erfüllen. Das ist eine Zusage, die gemacht wird, wenn ich meine Sorgen mit Danksagung, mit Gebet und Flehen vor Gott hintrage, wird Friede in meinem Herzen das Ergebnis werden. Und das ist wunderschön. Was heißt das denn, mit Danksagung die Sorgen zu Gott hintragen? Das heißt, wenn ich mit Danksagung das tue, erinnere ich mich an das Handeln Gottes in der Geschichte seines Volkes, wie es in der Bibel berichtet wird, und danke Gott, dass er durch unmögliche Situationen vieles möglich gemacht hat. Und dann erinnere ich mich weiter im eigenen Leben, wo Gott mir in Nöten auf Gebete geantwortet hat und danke ihm dafür. Und mit einem Mal kehrt der Heilige Geist meine Sorgen um in die Zuversicht, dass Gott mir auch in der gegenwärtigen Situation Hilfe schenken wird. Und dass ich ihm vertrauen kann, wie er das machen wird. Mit Danksagung alle Sorgen bei ihm abgeben. Das heißt, in meinem Herzen gewinnt der Heilige Geist Raum. Und das sind die Lieder, die ich in meinem Herzen singen kann. Ich habe mal in einem Chor gesungen, als Jugendlicher, und ich hatte neben mir im Bass, ich sang damals Bass, manchmal auch Tenor, wenn es da Bedarf war, aber da hatte ich einen, der hat so schief gesungen, ich hatte Mühe, neben ihm zu bestehen und die Stimme zu halten, die dort angegeben war, dass sie gesungen werden sollten. Aber der hat so begeistert schief gesungen und so laut, als würde er richtig singen. Ich hatte eigentlich nie Mut, den zu kritisieren, weil ich gemerkt habe, das war echt. Und der hat mich manchmal einfach an dieses Wort erinnert. Ich weiß nicht, ob er unbedingt hätte im Chor sein müssen. Vielleicht hätte es auch eine andere Verwendung für ihn gegeben. Aber er hat mich erinnert an dieses Wort, wie der Heilige Geist, und das merkte ich bei ihm, wenn der mitsang und mit Freuden schief sang, war der anschließend ein glücklicher Mensch. vom Heiligen Geist erfüllt, trotz schiefen Singens. Deswegen sage ich nicht, dass du das bewusst machen sollst. Aber wenn es nicht anders geht, tu es wenigstens so. Und du wirst sehen, wenn wir das mit den richtigen Texten füllen und sie bedenken, wird der Heilige Geist durch Melodie und Text Raum gewinnen in unserem Herzen. Der baut das Negative ab und füllt das Positive. Das Vierte, was ich hier sehe, das ist die Erfüllung des Heiligen Geistes, geschieht durch unbegrenzte Dankbarkeit. Hier heißt es ja, sagt Gott dem Vater alle Zeit Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist doch eigentlich eine radikale Überforderung unseres Menschseins, was hier steht. Auf uns gestellt sind wir absolut überforderte Leute. Könnt ihr mit eigener Kraft Gott dem Vater alle Zeit Dank für alles sagen im Namen unseres Herrn Jesus Christus? Für einige schon. Was uns sowieso gefällt und was uns Freude macht. Aber es gibt ja auch so vieles andere, was uns Not und Sorge bereitet. Dankbarkeit muss zur Grundhaltung unseres Lebens werden. Und zwar zu einer ehrlichen und nicht gespielten Grundhaltung unseres Lebens. Ein mir bekannter Evangelist, der hat in einem seiner Bücher geschrieben, dass er ein Missionsteam gebildet hatte und sie hatten oft zu den Einsatzorten ganz lange Fahrten zu machen. Und sie, um Kosten zu sparen, haben sie immer die Autos gut gefüllt mit Personen und sind nicht alleine im Auto gefahren. Also das Auto war mit mindestens 4 Personen gefüllt, mit Mitarbeitern. Und sie sagten, unterwegs ist uns aufgegangen, wie wir mit Heiligem Geist erfüllt werden. Wir gehen zum Dienst. Und wie dieser Geist mehr Raum gewinnt in unserem Leben. Und sie sagten, wir fingen an, unsere Gespräche auf der Grundlage des Wortes Gottes zu führen. Und zwischendurch sangen wir und vor allen Dingen dankten wir. In ganz kurzen Gebeten zwischendurch beim Autofahren. Und merkwürdig, sagte er, wenn wir so ein paar Stunden unterwegs waren und so diese Schritte durchgegangen sind, die in Epheser 5 stehen, kamen wir so frisch am Einsatzort an und konnten mit einer solchen Freude und Kraft das Evangelium von Jesus weitersagen, dass wir überrascht waren, wie wahr dieses Wort ist, was hier in Epheser Kapitel 5 steht. Unbegrenzte Dankbarkeit. Bringt Gott uns nicht manchmal auch entscheidend weiter durch Dinge, die uns gar nicht gefallen, wo uns der Dank schwerfällt? Dann kann ich doch nur meine Zuflucht nehmen, etwa zu Römer Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken. Und jetzt bin ich vielleicht in einer Situation und sage, ich weiß überhaupt nicht, wie das dazu passt, dass ich fröhlich jetzt im Glauben leben kann, das drückt mich doch so runter. Und ich hätte das so gern erledigt und das dauert so lang. Dann kann ich doch nur im Glauben meine Zuflucht zu diesem eben zitierten Wort nehmen und sagen, Vater im Himmel, ich will ganz offen mein Herz vor dir ausschütten. Nicht Versteck spielen, ich krieg das nicht unter einen Hut. Dass ich jetzt fröhlich sein soll und hier jetzt Nöte und Sorgen zu bewältigen habe. Und je ehrlicher wir das sagen, je besser ist das. Und dann sage ich, Herr, ich vertraue dir aber, dass in dieser Schwierigkeit, die noch nicht bewältigt ist und die mich fast runterdrücken will, dass ich keinen Mut mehr habe, weiterzuleben. So weit kann es ja kommen. Ich vertraue dir, dass es zu meinem Besten dient, wie du zugesagt hast, ich sehe noch nicht wie. Aber du wirst es zu meinem Besten führen. Und du hast es in der Geschichte immer wieder getan. Du hast es wiederholt in meinem Leben getan. Und du wirst es zu deiner Zeit mich auch erkennen und sehen lassen in meinem Leben. Wenn wir so Dankbarkeit einüben, auch in solchen Situationen, gewinnt der Geist Gottes durch das Wort Gottes in uns weiten immer weiteren Raum. Und das Letzte, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist geschieht durch gelebte Demut. Hier heißt es, und ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Der Heilige Geist ist nie ein Geist des Hochmutes und er spricht dem Hochmut kein Wort. Das lobt er nicht. Aber der Demut. Demut heißt nicht, sich künstlich klein machen, sondern Demut heißt, zu den Gaben stehen, die mir anvertraut sind. Und nicht Grenzüberschreitungen vornehmen und Gaben haben zu wollen, die anderen anvertraut sind und die mir so besonders gut gefallen. Sondern zu danken für dieses Spektrum meiner Begabung, und der Heilige Geist beschenkt ja mit geistlichen Gaben, aber auch mit meinen Grenzen. Jeder hat Begabung und jeder hat Begrenzung. Und auf dieser Skala zwischen Begabung und Begrenzung erfahren wir, wie Gottes Geist uns bevollmächtigt, ihm mit Freuden zu dienen. Man kann ja an beiden Seiten dieser Skala Grenzüberschreitungen versuchen vorzunehmen. Die eine Seite mit den Begabungen, dass ich nicht zufrieden bin mit den Gaben, die er mir geschenkt hat, weder mit den natürlichen noch mit den geistlichen Gaben. Und dann hänge ich dauernd anderen Gaben nach, die ich aber nicht geschenkt bekommen habe. Und wenn ich das versuche zu praktizieren, muss es misslingen, weil das nicht meine Begabung ist. Und auf der anderen Seite ist es eben mit den Begrenzungen. Ich halte sie nicht ein, sondern greife ständig in andere Verantwortungsbereiche hinein, für die mich Gottes Geist nicht vorgesehen und ausgerüstet hat durch seine Gaben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Dank sagen für die Gaben und die einsetzen, die uns geschenkt worden sind. Und das heißt demütig sein. Sich nicht kleiner machen, als man ist, künstlich, sondern Ja zu sagen zu dem, was Gott mit uns allen vorhat. Und doch hat Demut auch was mit Kleinheit zu tun. Ich denke, wenn wir uns einander unterordnen sollen in der Furcht Christi, heißt das nicht, so ein unterwürfiges Dasein zu führen, sondern den anderen in der Ehrerbietung voranzustellen. Und dass uns das schwerfällt, das kann man bei den Jüngern des Herrn Jesus sehen. Der Jesus spricht von seinem Leiden und Sterben dreimal. Und lest mal, was die Jünger zwischendurch getan haben. Direkt nachdem er eine Leidensankündigung an sie weitergegeben hat, stellen die unter sich die Frage, wer ist der Größte von uns? Wer ist der Begabteste? Wer ist der Einflussreichste? Und dann kommt die Mutter von zweien und setzt noch eins drauf und sagt, aber meine beiden Söhne, bitte beste Plätze im Himmel. Einen zur Rechten und einen zu deiner Linken. Hatte auch nicht viel von Demut im Sinn. Die musste das auch erst schmerzhaft lernen. Und Jesus hat diese Bitte nicht erhört, weil das nicht richtig im Sinne Gottes und nicht gut für die Frau selber gewesen wäre. Und darum ist es so wichtig, dass wir sehen, wie wir ganz tief in uns, und ich habe da lang nicht ausgelernt, ich befinde mich mitten in der Schule des Herrn Jesus, das immer besser zu lernen, in Demut einer den anderen höher zu achten als sich selbst. Und dann miteinander fröhlich voranzugehen, die Erfüllung durch gelebte Demut öffnet unser Leben immer mehr für den Geist Gottes, der uns geschenkt ist in der Bekehrung und Wiedergeburt. Und das ist ein Prozess, der durchs ganze Leben uns führt. Und dann gibt es manchmal für besondere Herausforderungen im Dienst, das merkt man, ein besonderes Ausrüsten an Kraft durch diesen Geist Gottes. Ich bin manchmal erstaunt, wenn ich vor besonderen Herausforderungen stehe, wie Gott noch zulegt und eine besondere Ausrüstung mit Kraft gibt, sodass ich das ganz getrost angehen kann, nicht aus eigener Kraft, sondern weil Gottes Kraft unerschöpflich ist. Es hat einmal jemand folgenden Satz gesagt: Der Heilige Geist ist Gottes große Lokomotive. Der Glaube ist die Kupplung, welche die große, mächtige Lokomotive mit dem Zug verbindet. Und ich glaube, das stimmt. Wenn wir ihm vertrauen und mit dieser Kraft rechnen, im Glauben mit dieser Kraft leben, werden wir vorankommen. Und ein anderer sagte einmal, jeder Gehorsam öffnet dem Heiligen Geist in uns neu und weiter die Tür. Jeder Ungehorsam hemmt seine Wirkung. Und der ganz bekannte Evangelist aus früheren Zeiten, der Tausende und Abertausende zum Glauben rief auf der ganzen Welt, Moody, der hat einmal gesagt, auf die Frage, ob er mit dem Heiligen Geist erfüllt wäre, ja, aber ich bin undicht. Und damit wollte er sagen, das habe ich nicht ein für alle Mal. Diese Kraft des Heiligen Geistes muss immer wieder neu erfahren werden in der Lebensgemeinschaft mit Jesus und mit seinem Wort, weil wir so undicht sind, um es mal in diesem Wort zu formulieren. Und dann wird uns Gottes Geist ganz neu erfüllen und wir werden in den Alltag hinausgehen. Und das wünsche ich euch an diesem Tag, dass ihr euch so öffnet für Gott und seinen Geist, dass ihr getröstet oder ermahnt werdet, je nachdem, was dran ist, aus der Sicht Gottes. Und dass ihr mit Zuversicht in die neue Woche gehen könnt, in all die Arbeiten, die zu verrichten sind, in die Familien, in die Ehen oder in sonstige Verhältnisse hinein. Und dass ihr erlebt, dass ihr frei seid für Gott durch ein vom Heiligen Geist erfülltes Leben. Amen.